Hallo, liebe Zuhörer. Kurz vorab, diese Folge wird ein Zweiteiler. Also diese Woche erscheint diese Folge und nächste Woche erscheint dann Teil 2. Ich habe Norbert so gerne reden lassen, ich habe ihm so gerne zugehört, dass ich einfach nicht immer unterbrechen wollte. Und ich fand das Gespräch auch sehr schön. Ich habe sehr wenig Redeanteil, gebe ich zu, aber das wird sich dann ja zeigen in der Folge. Ganz zu Anfang wird ein kleiner Hinweis geben, wo der Norbert demnächst alles so spielt. Das habe ich aus dem Teil 2 schon mal so rausgeschnitten und gleich am Anfang der ersten Folge gepackt, weil sonst dauert das alles ein bisschen zu lange und man kann sich da nicht so darauf vorbereiten. Also, viel Spaß mit der Folge und bis dahin. Bye, bye.
Neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Ganz kurz, du hattest gesagt, du bist auf Cons unterwegs. Wo kann man dich denn heute, ist zwar der 6.3., wir am Aufnahmetag, aber am 28. kommt die Folge raus. Wo kann man dich in nächster Zeit sehen? Also oder wo kann man mit dir zusammenspielen?
Ich fange mal im April an, ja. April 2025. Also eine Con, die jetzt auf jeden Fall fest eingeplant ist für mich, ist in Ulm. Die ist am letzten Aprilwochenende, beginnt am 25.04., endet dann am 27.04. sonntags in Ulm. Die CatCon. In dem schönen Club Cat in der Prittwitzstraße. Ich habe seit vielen Jahren Kontakte nach Ulm, weil da mein alter Lieblings-Rollenspielhändler seinen Laden hat.
Ach, sehr schön.
Imps Shop, ja. Der wird auch da sein, hat seinen Verkaufsstand. Und dann kommt so ein bisschen Pause. Also es könnte sein, ich habe gerade was reinbekommen, das müsste ich mir mal angucken, aber es gibt vielleicht im Juni was, ist noch nicht bestätigt, aber im Juli bin ich möglicherweise in Bonn auf der FeenCon. Und dann auf dieser Krähenfee in Krefeld, Burg Linn, im August. Dann im September in Würzburg auf der Main-Spiele-Con. Und dann im November ja wieder in Dreieich. Mit Dreieich runde ich immer das Jahr ab und so. Da ist dann Dreieich-Con, Dreieich-Brendlingen, wie jedes Jahr.
Ja, sehr schön. Also, auf jeden Fall hast du sehr viel vor dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter dem Charakterbogen. Und heute wieder mit einem fantastischen Gast, der selbst mich schon durch eine Rollenspielrunde auf der Bavaria-Con geleitet hat, was sehr schön war. Ich weiß gar nicht, wie lange es waren. Ich glaube, 3-4 Stunden waren es, glaube ich. Norbert, ja, hallo.
Genau, 4 Stunden gemacht.
Genau, 4 Stunden. Ja. Alles gut.
Erstmal genau, hallo. Ja.
Hallo, Norbert.
Grüß dich, Fabian.
Norbert, 4 Stunden hatten wir schon das Vergnügen miteinander. Und ich glaube, das Schicksal hat uns an diesem Tag irgendwo so ein bisschen zusammengebracht. Weil wir waren natürlich vorher schon in Kontakt und hatten den Termin für heute ausgemacht. Und dann war ich auf der BavariaCon, um das mal kurz abzuhaken, zu erzählen. Hatte mich einen Tag vorher für Tales from the Loop angemeldet. Und am Morgen auf der BavariaCon selbst ist der Spielleiter aus krankheitsbedingten Gründen ausgefallen. Und so habe ich dann nochmal geguckt, ist noch irgendwas frei auf der Webseite. Und dann bin ich auf dein Rollenspiel, auf deine Runde gestoßen, habe mich da noch schnell für angemeldet und so saß ich dann bei dir am Tisch.
Hm. So ich denke, du bist sogar in einem weiteren YouTube-Video mittlerweile von Nerds United e.V., wo man die Leute in der Warteschlange sieht. Ne? Also da wurdest du auch interviewt vor der Halle in Untersköring.
Genau. Ja. Ja, genau. Das war kurz vor dem Einlass war das noch so ein kleines Interview. Es war nicht alles drin, was ich gesagt habe, war meine erste Con. Ich habe ja auch eine eigene Folge da schon so rausgebracht. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen heute über die BavariaCon. War eine schöne Zeit, waren schöne 4 Stunden auch für dich, also für mich als Spieler in deiner Runde. Ein schönes System, da können wir nachher auch noch drauf zu sprechen, weil das einfach total fantastisch ist. So einfach auch. Und es soll jetzt eigentlich erstmal um dich gehen, Norbert.
Ja.
Und zwar eigentlich wie bei jedem Rollenspieler, der hier zu Gast ist, wie bist du zum Rollenspiel gekommen?
Ja, das kann man jetzt kurz oder lang sagen.
Mach mal den Mittelweg. Ja, gut, ja.
Also in der Tat war es damals für mich in der Schule. Und zwar nicht nur in der Schulzeit, sondern in einer Schule. Also meine erste Runde hat in einem Schulgebäude, in einem Klassenzimmer stattgefunden. Das war in dem Gymnasium, wo ich damals war. Und es war unmittelbar vor den Sommerferien, also den großen Ferien bei uns in Bayern. Und zwar, muss ich kurz überlegen, also die 10. Klasse war dann zu Ende und ich kam in die 11. Klasse an dieser Schule. Und da waren dann diese großen Ferien. Und jetzt muss man da zum Zusammenhang wissen, es hat damals, also Anfang der 90er Jahre, immer an einem Mittwoch Ferien gegeben. Da gab es dann die Jahreszeugnisse. Und dann hatten wir vorher da diese 2 Tage, Montag und Dienstag, wo die Lehrer eigentlich kein Programm mehr hatten. Da waren eigentlich alle Dinge erledigt und es gab dann keinen Lernstoff mehr und die letzten Noten waren schon 1-2 Wochen vorher vergeben. Und da hatten die Lehrer eigentlich nichts mehr und wollten es dann auch ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Und man hatte praktisch noch diese 2 Tage, 2x6 Schulstunden am Montag und Dienstag, die irgendwie gefüllt werden wollten. Und da hat meine Schule mal was eingeführt, gerade zu der Zeit, das war 1991, und das nannte sich die Projekttage. Und die Projekttage waren dann dergestalt aufgebaut, dass die Schüler Vorschläge machen konnten, also was sie gerne mal so präsentieren würden, ein Hobby oder eine Sportart, ja, irgendwie was Handwerkliches oder also eine Sache, die man dann irgendwie gemeinsam machen konnte. Das konnte zum Beispiel auch Gymnastik sein oder Yoga oder Tai Chi oder einfach 2 Tage auf den Fußballplatz gehen oder sowas. Mhm. Aber man brauchte praktisch so ein Motto, ein Thema und Leute, die sich dafür zur Verfügung gestellt haben, also alles Schüler. Und dann hatte man in den meisten Fällen dann noch 1 oder 2 Lehrer, die das abgesegnet haben oder die dann mal ein paar Stunden zur Aufsicht da waren. Aber den Tag haben dann praktisch die Schüler gestaltet für andere Schüler. Und das ging dann so durch alle Klassenstufen, also mindestens ab der Mittelstufe. Und haben sich die Schüler quasi für 2 Tage selbst organisiert und haben sich dann 2 schöne Tage gemacht mit einem Hobbythema. Oder manche Leute haben dann praktisch ihr Hobby wieder anderen vorgestellt. Ja, und dann diese 2 Vormittage gehabt. Und jetzt hat sich das bei mir so ergeben. Ich spule mal kurz vor, ja, fast in die Gegenwart, weil vergangenes Jahr hatte mein Jahrgang 30. Abi-Jubiläum von diesem Gymnasium. Mhm. Und da haben wir uns zu unserem 30. Abi-Jubiläum getroffen. Das war schon ganz lang geplant. Und das lief jetzt bei uns auch ein bisschen speziell. Wir waren dann nicht einfach zusammen im Restaurant oder in einer Gaststätte. Also da waren wir dann später noch. Aber wir hatten jetzt zu unserem 30. Praktisch die Besonderheit oder so das Feature, ja, dass wir eine Führung bekommen haben durch unsere ehemalige Schule. Also wir sind dann alle an dem frühen Abend da zu unserem alten Gymnasium und haben das 30 Jahre später nochmal gesehen, wie es heute aussieht, ja, was sich da verändert hat. Und da kam also ein großer Teil meines Jahrgangs zusammen, also auch Leute, die ich 20 Jahre und länger dann nicht gesehen hatte. Da noch einige von uns. Und dann standen wir da rum, also jetzt so als 50-jährige Erwachsene, in unserer ehemaligen Schule in der Aula. Und dann bin ich in dieser Aula an eine Stelle gegangen, also wo jetzt einfach nichts war, ja, da ist einfach leere Fläche, ja. Aber genau an dieser Stelle war damals vor 34 Jahren eine Stellwand mit den A4-Zetteln drauf, wo diese Projekte aushingen, ja. Und da habe ich gesagt, hier an der Stelle, also auf diesem Quadratmeter, hat es eigentlich angefangen, ja. Da habe ich meinen ersten Spielrunden-Aushangzettel gesehen. Und so bin ich eigentlich in das Hobby Rollenspiele Pen and Paper gekommen. Also ich kann dir genau den Quadratmeter zeigen in dieser Schulaula. Da war das. Aber es war noch ein bisschen Vorgeschichte. Diese Projekttage kamen dann und ich weiß nicht, was ich mir da alles durchgelesen hatte. Also es gab da ein breites Angebot. Aber um es kurz zu machen, ich war jetzt nicht so sportlich und ich hatte keine Lust, jetzt da irgendwie Handball oder Volleyball zu spielen, zwei Tage oder da irgendwie um den Sportplatz zu laufen. Und dann gab es noch sowas wie T-Shirts bedrucken oder einer hat Photovoltaik vorgestellt, irgendwie so ein Referat gemacht über Photovoltaik. Okay. Und es gab andere Sachen. Es gab dann auch, wie gesagt, so Yoga, das hat, glaube ich, ein Lehrer gemacht, Meditation und Yoga, oder dann irgendwelche Gartenarbeiten, ja, irgendwas anpflanzen. Und ich habe mir praktisch das Bequemste ausgesucht, wo man nur am Tisch saß, ja. Und dann hatte ich das mal gelesen und es gab dann Pen und Paper Rollenspiel sogar mehrfach. Das haben mehrere Leute ausgehängt, ich glaube 3. Und einer hat gesagt, er stellt jetzt Pen und Paper vor mit Mittelerde, mit MERS, was damals viele Leute gespielt haben. Mhm. Das Mittelerde Rollenspiel, auf Deutsch hieß es MERS. Dann gab es eine Runde das Schwarze Auge und dann die dritte Runde, bei der ich dann teilgenommen habe, da war da noch ein Platz frei, das war Rollmaster. Ja, also zwei Tage Rollmaster spielen. Und ich hatte es halt noch nie mitgespielt. Ich wusste aber ungefähr, worum es sich handelt. Und das wusste ich eben über einen Nachbarsjungen, über einen Kontakt, der wohnte also genau auf der anderen Straßenseite von mir damals. Und mit dem hatte ich praktisch 3 Jahre vorher gesprochen, also im Sommer 1988. Und der hatte diese rote Schachtel von Dungeons and Dragons, die damalige Edition, diese rote Box, von der viele Leute erzählen, mit dem roten Drachen drauf und dem Ritter, dem Drachentöter, der hatte das zu Hause. Und bei dem war ich dann, also soweit ich weiß, mal im Jahr 88, also noch in dem Frühjahr oder frühen Sommer. Und der hat dann gesagt, jetzt ist irgendwie ein verregneter Tag und es ist gerade nichts anderes und wir spielen mal D&D. Ja, und der hat das schon vorher etliche Male gemacht mit anderen Freunden. Und wir saßen dann auch schon bei ihm in einem Zimmer und diese D&D-Box lag schon auf dem Tisch und der hat dann was über die Charakterbögen gesagt. Und dann musste ich aber gehen, weil dann war irgendwas bei uns in der Familie, wo wir dann zu Oma gefahren sind oder da war gerade irgendein ein Geburtstag oder sowas. Und wir sind zum Kaffee und Kuchen gefahren und dann musste ich da irgendwie gehen, bevor diese Runde anfing. Und so habe ich bei diesem Nachbarsjungen von gegenüber nie D&D gespielt. Ja? Mhm. Aber ich habe noch genug mitbekommen in diesem einen Gespräch 1988, dass ich so wusste, was das ist. Ja? Dass es eine Fantasy-Welt ist und dass es verschiedene Charakterklassen gibt und dass es Erfahrungsstufen gab und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich dann sogar ein bisschen später, quasi ein paar Wochen später, als wir so eine Schülerparty hatten, damals war ich 14, dass ich praktisch auf dieser Schülerparty da mit jemandem so seitlich neben der Tanzfläche stand und habe dann ganz begeistert von D&D erzählt, obwohl ich es gar nicht gespielt hatte. Dann habe ich gesagt, ja, mein Nachbar, der hat diese Box und das ist total wild und da gibt's Drachen und da gibt's Zauberer und das und das. Aber es hat sich dann so ergeben, dass ich das dann das ganze Jahr 88 nicht mitgespielt habe. Also das haben wir irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt oder uns vergessen und so. Obwohl der ja gegenüber wohnte. Der war aber in einer anderen Klasse. Und dann kam eben 89 und 90 und da hatte ich dann andere Hobbys. Da habe ich mich dann hauptsächlich um Musik gekümmert. Da haben so meine Plattensammlungen angefangen und meine Rockmusikzeit. Und das ging dann bis 91. Und 91 war dann eben dieser Sommer mit den Projekttagen. Und da hat dann ein jüngerer Schüler den Spielleiterposten gemacht und hat dadurch den ganzen Tag geführt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Ich habe mir überlegt, wie der geheißen hat, aber es fällt mir absolut nicht mehr ein. Das war ein Schüler, der so drei Jahrgangsstufen unter mir war. Also ich war dann schon ein relativ alter Mitspieler, also war dann fast 17 und die anderen im Raum waren so 12, 13 und 14. Und dieser eine Schüler hat das vorgestellt und hat dann auch zuerst so ein Schülerreferat gemacht. Damals hatten wir Overhead-Projektoren mit Folien und so weiter.
Ja. Und also kenne ich auch noch.
Der hat das vorgestellt, also mit den damaligen Regeln. Und das habe ich mir auch überhaupt nicht gemerkt und so. Das war ja quasi der langweilige Teil. Aber irgendwann ging es dann los mit den Charakteren. Die waren dann schon vorgeneriert. Und jetzt interessanterweise war das alles mit Mittelerde, weil der Verlag ICE, Iron Crown Enterprises, hatte damals die Rechte an Tolkiens Mittelerde. Und die haben alle diese Abenteuerbände gemacht und Regionalbände und so weiter mit Mittelerde. Und jetzt kannte ich auch von ein paar Jahren vorher von einer Videokassette die alte Herr der Ringe-Verfilmung. Es gibt ja den Herrn der Ringe, ich glaube von 1978 oder 79 von Ralph Bakshi als Rotoscope-Animationsfilm. Mhm. Das ist auch so ein alter Kultfilm mittlerweile. War eigentlich die erste Verfilmung des Stoffs und den hatten wir dann mal aus der Videothek, haben den auch dann kopiert. Ja. Man hat dann damals immer Filme ausgeliehen, hatte dann einen Videorekorder mit zwei Fächern oder irgendwie zwei VHS-Videorekorder und hat sich dann einen Film einfach dann illegal kopiert und hat den halt zu Hause aufgehoben und immer wieder angeguckt. Und ich habe damals alles Mögliche konsumiert, was irgendwie entfernt Fantasy war und Mittelalter und Action-Abenteuer, Science-Fiction-Sachen, bisschen Horror-Sachen, aber hauptsächlich Fantasy. Und daher wusste ich also schon so in etwa, was Orks waren. Ich wusste, da gibt's die Hobbits und da gibt's die Elben und da gibt's Gandalf und das und das. Den Hobbit habe ich auch tatsächlich gelesen. Also nur diesen kurzen Roman Der Hobbit. Den Herrn der Ringe wollte ich dann immer lesen, habe es immer wieder aufgeschoben. Und dann kam diese Rollenspielrunde und wir konnten das erste Mal selbst was in der Welt machen. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was unsere Abenteurergruppe da gemacht hat. Aber es war irgendwas an einem bestimmten See, war dann an diesem Seeufer und da gab es dann eine Siedlung und wir mussten auch gegen Orks kämpfen. Den Rest weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass das Flair unglaublich schön war. Ja, und mich hat das so fasziniert, dass man dann praktisch seine Fähigkeiten auf diesem Blatt hatte und da stand dann, wie viel Gold man hatte und welche Sprachen man spricht und alles sah halt einfach so exotisch und interessant aus. Ja. Und man konnte sich seine eigenen Geschichten machen. Mhm. Und da hat mich dann praktisch etwas ergriffen, was ich dann also noch nicht richtig benennen konnte, ja, aber ich habe das dann später mal in einem Text gelesen, auch wieder in einem Rollenspielbuch zu einem anderen System. Es müsste GURPS gewesen sein. Und damals stand in der Einleitung vom GURPS Grundregelwerk, dass Rollenspiele praktisch so das einzige Entertainment ist. Ja, also praktisch die einzige Unterhaltungsform oder Geschichtenerzählform, wo das Publikum in der Geschichte ist und das Publikum den Ausgang bestimmt. Ja. Und das war dann halt gegenübergestellt zu Film und Fernsehen und Theaterstücken und was es sonst so gibt. Wie gesagt, es ist eigentlich ganz egal, wenn du Fernsehen guckst oder wenn du im Kino sitzt, dann wird dir eine Geschichte präsentiert und die kannst du jetzt auch ganz toll finden und du kannst mitfiebern mit diesem Helden. Aber es ist ja schon fertig. Es ist ja fertig gedreht, fertig produziert. Ja? Du kannst so sagen, es ist jetzt schön oder nicht so schön. Oder es hat mir gefallen, es hat mir nicht gefallen. Aber das Produkt ist schon fertig. Ne?
Und du kannst nicht mitgestalten. Ne?
Ja, genau. Ja. Und das war dann praktisch so der Knackpunkt. Jetzt haben wir sowas wie einen ganz coolen Spielfilm oder einen Roman oder eine eigene Serie und wir sind die Hauptfiguren und wir verändern es jedes Mal. Ja? Mhm. Und dann kann man natürlich sagen, die Würfel verändern es auch. Ja? Also ich kann was vorhaben und dann würfle ich und der Würfel macht es dann wieder ganz anders.
Ja.
Ja.
Ja, exakt. Mhm. Ist wirklich so.
Ja.
Also sehr schöne Ausführung von dem, wie du da rangekommen bist. Das ist ja wirklich faszinierend, dass sowas, also höre ich auch zum ersten Mal, dass sowas an der Schule gespielt wird. Mhm. Vielleicht nicht zum ersten Mal, weil ich schon mal Kontakt hatte mit jemandem, der das eventuell als AG machen wollte. Das finde ich tatsächlich sehr interessant, wenn man das umsetzen könnte als AG in der Schule, weil ich finde, dass Rollenspiel sehr viel Bereicherung hegt, gerade für junge Menschen, wie sie eventuell vielleicht auch mit schwierigeren Themen umgehen können oder müssen und so weiter und so fort. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich, man hat es natürlich nicht gesehen, aber ich hatte ein Grinsen im Gesicht, als du gesagt hast, ihr seid nach 30 Jahren nochmal durch die Schule gelaufen. Und ich konnte mir das so richtig bildlich vorstellen, wie das ist, wenn das bei mir soweit sein sollte. Also wenn man dann auch so eine schöne Erinnerung daran hat, dass das da alles angefangen hat, ist einfach schön. Also es war wirklich eine schöne Ausführung, wie du da reingekommen bist. Wirklich faszinierend.
Ja, das hat sich so zufällig ergeben. Also es war auch wahrscheinlich ein recht ungewöhnlicher Weg. Ich habe auch deine vorherigen Folgen schon gehört.
Mhm.
Die meisten Leute, das kann man ja einfach so sagen, sind ja entweder über das schwarze Auge oder über ein anderes großes System in das Hobby gekommen.
Ja.
Und haben auch dann jahrelang immer das gespielt. Und wenn sie Glück hatten, hatten sie dann auch jahrelang eine feste Gruppe.
Mhm.
Oder was relativ Festes. Und ich habe eigentlich geschafft, also jahrelang was zu machen, auch richtig viel zu machen und viel zu spielen, ohne mit diesen großen offensichtlichen Namen in Berührung zu kommen, ne? Mit diesen Mainstream-Namen.
Ja.
Also ich habe mir nie das schwarze Auge gekauft. Ich habe es bis heute nicht. Ja? Also ich weiß natürlich jetzt heute über das Internet und über andere Leute also auch ungefähr, was Aventurien ist. Aber DSA war dann nie mein System. Es war auch nie Dungeons & Dragons so mein System. Und dann kam noch etwas, das war dann gleich so der erste Schritt nach diesen zwei Tagen mit den anderen Schülern. Das war ja also dann am Ende des Schuljahres, ja, wie ich schon sagte. Und diese Leute, die da in dem Klassenzimmer gespielt haben, die haben sich dann nie wieder in dieser Zusammenstellung getroffen. Das war dann vorbei. Aber ich hatte dann 6 Wochen Ferien und was ich gemacht habe, war, dass ich mir sofort was Eigenes aufgeschrieben habe. Ja, ich habe dann versucht, aus dem Kopf was zusammenzuklauben, also woran ich mich noch zu erinnern glaubte, ja, von dieser Rollmaster-Runde. Und ich hatte gar keine Gelegenheit, mir da jetzt irgendwie die Rollmaster-Regeln zu kaufen. Ich wollte auch Geld sparen außerdem. Die Rollmaster-Regeln gab es damals nur auf Englisch und das waren 3 Bücher. Ich glaube, wenn man da das Startset gekauft hat, sozusagen, das Grundregelwerk, dann waren das 3 Bücher, die hießen Character Law, Arms Law und Spell Law. Also 3 Gesetzbücher.
Mhm.
Ja. Also teilweise ist es dann auch später mal in der deutschen Übersetzung rausgekommen. Damals war die ganze Rollenspielszene eigentlich, abgesehen vom schwarzen Auge, auf Englisch. Also das gehörte auch so dazu, wenn man da zu dem Hobby gehören wollte, dann hat man englische Bücher konsumiert oder hat sich dann halt alles so selbst aus den Büchern beigebracht. Ich weiß auch von einigen Leuten, dass die sich wirklich also spürbar die Englischnoten in der Schule verbessert haben, dadurch, dass sie diese Regelbücher gelesen haben.
Hm.
Und andere, also Handbücher und Romane. Das ist ja auch ein großer Vorteil. Aber ich wollte jetzt erstmal sparen und da war ich auch so völlig naiver Schüler damals. Und ich habe dann in den Ferien beschlossen, ja, ich schreibe jetzt ein eigenes Rollenspiel. Ich mache das einfach selber. Ich erinnerte mich dann noch an diese W100-Regeln. Ja, das Rollmaster wird ja mit einem 100er gespielt.
Mhm.
Und ich konnte dann in einem ganz netten kleinen Spielwarenladen, den es auch leider nicht mehr gibt, ja, das war ein Geschäft, das es seit den 20er Jahren gab, ja, seit den 1920er Jahren, also jetzt wäre es 100 Jahre alt, aber das existiert nicht mehr. Und in diesem Spielwarengeschäft gab es Würfel und da konnte ich dann einen gelben 10-Seiter kaufen und einen grünen 10-Seiter. Die musste ich ja unterscheiden können und dann hatte ich diese beiden und es gab noch nicht die W10 mit der Nullerstelle drauf, die jetzt immer in den Sets sind. Und so habe ich eben 2 Würfel erworben, einen grünen, einen gelben. Und habe dann beschlossen, ich mache jetzt meinen eigenen Charakterbogen und mein eigenes Regelwerk, wo alles so auf einer Skala von 1 bis 100 festgelegt wird. Mhm. Das war so meine Vorstellung, weil ich hatte ja nur Rollmaster gesehen. Und dann dachte ich ja, das gehört so. Das spielt man mit 2W10ern. Und dann habe ich da auch was designt. Das war also immer nur für den Hausgebrauch gedacht. Und dann habe ich eben, wie wahrscheinlich viele Leute, dann so angefangen, in einem Schulheft zu kritzeln oder zu zeichnen. Ja, ich hatte dann irgendwie einen leeren Block oder so ein leeres Matheheft mit den Kästchen drauf. Mhm. Und dann habe ich mit Bleistiften dann irgendwie in verschiedenen Farben was gezeichnet. Und das war dann so meine erste Fantasy-Landkarte. Da konnte man ja einfach irgendwelche Formen machen und dann war das halt jetzt ein Land. Ja,
ja, ja.
Und dann habe ich so gesagt, da ist jetzt das Gebirge und da fließt der Fluss und da ist das und da ist das. Diese Karte habe ich nicht mehr, kann ich dir gleich sagen. Das ist irgendwo verschwunden vor Jahren. Aber diese Welt damals, die sollte Tydan heißen. Hatte ich mir so ausgedacht. Tydan. Das war die Welt oder der Kontinent Tydan. Und da sollte es dann so Steinzeitvölker geben, Höhlenmenschen und dann habe ich irgendwann noch griechische Fabelwesen dazu gepackt, so Satyren und Nymphen und alles, was mir so eingefallen ist. Mhm. Die hätten dann in dieser Welt Tydan gelebt. Und diese W100-Regeln, die ich mir ausgedacht habe, die waren natürlich völlig unlogisch, die waren gar nicht durchdacht. Ja. Damals habe ich dann Charaktere ausgewürfelt, ja, aber daran konnte ich mich noch so erinnern. Man würfelt was aus. Und ich habe eigentlich immer ein bisschen zu viel vorbereitet oder Dinge zu stark durchdacht, ja, oder hinterfragt, ja. Das, was man heute Overthinking nennt, ja. Und damals habe ich so ganz merkwürdige Einfälle gehabt, zum Beispiel, anstatt dass man einen Wert für Gesundheit hat oder Konstitution, so wie es eigentlich gehört, ja, habe ich dann gesagt, es gibt so was wie Resistenz gegen extreme Hitze und Resistenz gegen extreme Kälte, ja, und manche Völker halten vielleicht die Hitze besser aus und andere dann die Kälte. Und dann habe ich gesagt, dann brauche ich aber auch eine Resistenz gegen Gifte und eine Resistenz gegen Krankheiten, weil ein Virus ist ja wieder was ganz anderes als ein Gift und so, und das muss man auch unterscheiden.
Ja, ja.
Und dann hatte ich schon so 4 oder 5 Resistenzen, ja, und der Charakterbogen wurde immer länger. Der wurde immer länger und immer detaillierter. Und ich habe praktisch eine A4-Seite dann vollgeschrieben, mit Schreibmaschine damals noch, also mit lauter Werten und Skills, die man eigentlich nicht braucht. Und das waren so meine ersten Versuche. Und ich habe das dann so weit entwickelt, dass ich dann auch Freunde eingeladen habe aus der Nachbarschaft und Bekannte und meine Schwester habe ich dann auch mit rekrutiert. Ja. da habe ich dann einfach mal meine kleine Schwester mal einkassiert und die hatte damals einen Freund und gesagt so, den bringst du jetzt auch mit, dann sind es schon 2 Spieler mehr. Und die habe ich dann alle eingeladen und wir saßen dann bei uns zu Hause im Keller. Oben ging es nicht, aber wir hatten im Keller eine lange Bierbank. Und dann habe ich praktisch da meine nichtsahnenden Freunde und Klassenkameraden alle rekrutiert und habe denen mein eigenes Rollenspiel präsentiert. Gesagt, du spielst jetzt den und du spielst den. Und dann machen wir mal. Da war ich mutiger als später. Da habe ich einfach gesagt, das machen wir jetzt, ja, und das geht so. Und wir müssen gar keine Bücher kaufen. Wir müssen gar nicht in den Laden gehen. Mhm. Wir finden selber eines.
Sehr schön. Sehr cool. Also ja. Wirklich faszinierend. Ich bin wirklich geflasht. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich finde das so schön. Du redest wirklich davon, du bist, man merkt das richtig, du bist mit vollem Herz dabei. Und ja, ich konnte dich ja auch schon, wie gesagt, persönlich kennenlernen. Also wirklich, du bist wirklich, das hat dich gepackt. Und man merkt das jetzt auch im Gespräch. Du erzählst und erzählst und erzählst. Und das ist gar nicht schlimm, um Gottes Willen. Nimm das bitte nicht negativ auf. Gut, Rollmaster und dein eigenes System Tydon hast du dann zu der Zeit gespielt. Gab es denn, weil du dann ja wahrscheinlich irgendwann mal genug Geld beiseite gelegt hattest, auch ein System, was du dir dann mal gekauft hast?
Ja, gab es in der Tat. Das ging dann alles recht schnell innerhalb von Monaten. Es gab damals also ein weiteres Geschäft, das auch nicht mehr existiert. Das hieß Spielewelt. Und das war in meiner Heimatstadt in Erlangen praktisch so der Nerd-Treff damals. Das war so, wenn man irgendwas Exotisches haben wollte, was anderes als jetzt so die üblichen Ravensburger Spiele oder Kinderspiele oder Monopoly. Mensch, ärgere dich nicht. Wenn es irgendwas anderes sein sollte, ist man dahin gegangen in die Spielewelt.
Mhm.
Und das war das einzige Fachgeschäft, das sowas aus der Fantasy- und Sci-Fi-Ecke hatte. Die hatten dann beispielsweise auch Rollmaster und MERS, also solange das halt erschien. Die hatten auch Zinnfiguren von Mittelerde. Und etliche andere Dinge. Und da konnte man dann Bücher bestellen. Und es hat damals noch recht lang gedauert, bestimmte Bücher zu kriegen. Also vor allem, wenn die englischsprachig waren und dann über irgendeine Vertriebsfirma da kamen an den Einzelhandel. Ich glaube, ich habe da auch im März oder April ein Regelbuch bestellt und ich hatte das im Juni. Also so 2 oder 3 Monate später kam dann das Buch und vielleicht war der Laden auch einfach nicht so schnell oder hat Bestellungen nicht sofort gemacht. Das war noch so eine Sache damals, also das lief nicht wie Amazon heute.
Ja.
So kleine Händler mit so kleinen Nischengeschäften, die konnten auch nicht alles so Knallauffall bestellen. Die mussten immer warten, bis eine bestimmte Menge von Bestellungen vom gleichen Vertrieb zusammenkamen. Und dann gingen da praktisch so einmal im Monat die Bestellungen raus. Aber ich wollte ein bestimmtes Buch haben und das werden jetzt die meisten Zuhörer wohl nicht kennen, dieses Spiel. Das war nämlich das Grundregelbuch von ElfQuest. ElfQuest damals bei Chaosium erschienen, also der Firma von Call of Cthulhu. Und ElfQuest war das Lizenzrollenspiel zu der Comicserie ElfQuest. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast. Die ist durchaus bekannt. Ja. Hatte jetzt auch ein großes Jubiläum. Das ist eine independent, also unabhängig von großen Verlagen publizierte Serie. Gibt es seit 1977 und die ist von einem Ehepaar gemacht. Die heißen Wendy und Richard Pini, also P-I-N-I. Das Ehepaar Pini und Wendy Pini ist die Zeichnerin. Und das ist ein unglaublicher Kultcomic, hat auf der ganzen Welt Fans, die meisten wahrscheinlich in USA und Großbritannien. Und ich kannte damals schon im Wesentlichen diese Welt aus dem Comic. Die erschien nämlich auf Deutsch unter dem Titel Abenteuer in der Elfenwelt. Und der Übersetzer war Wolfgang Holbein. Wenn du die alten Ausgaben mal guckst, da steht übersetzt von Wolfgang Holbein.
Ja.
Dem Wolfgang Holbein. Da haben dann Steve Perrin und andere coole Spieleautoren mal das offizielle Rollenspiel gemacht zu ElfQuest. Da gab es zum Beispiel ein Volk von wilden Elfen, die auf Wölfen reiten, auf halbintelligenten Wölfen. Die hießen auch die Wolfsreiter. Und dann gab es ein Nachbarvolk, das wir dann erst kennenlernen im Lauf der Comicserie, das ist Sonnenvolk. Und dann gab es noch die Hohen und ein paar andere Völker. Also es war eigentlich relativ übersichtlich. Diese Welt ist auch relativ übersichtlich. Also zumindest die Welt in der alten Serie. Und dieses Rollenspiel deckt eben so die ersten paar Jahre der Comicserie ab. Und wurde dann damals auch von Wendy und Richard Pini praktisch alles genehmigt. Also die konnten dann auch sagen, also was da in dem Rollenspiel vorkommen darf und was nicht. Ja. Und die Zeichnungen waren dann eben alle aus den Comic-Teilen. Und die konnten dann auch praktisch so ein Veto vergeben, also wenn jetzt irgendwie eine Fähigkeit oder ein Zauber zu brutal gewesen wäre und die gesagt haben, das würde jetzt nicht zu unserem Comic-Universum passen. Und natürlich durften da auch keine Spoiler drin stehen. Ja? Und da stand dann auch im Vorwort, also das geht so bis Band so und so, der Comic-Reihe. Also wir gehen davon aus, dass diese Ereignisse so passiert sind. Ja? Aber man konnte dann auch quasi in einer anderen Zeit spielen oder in einem anderen Landesteil. Und ich war also drauf und dran, in diesem Comic-Universum zu spielen. Und das war dann so das nächste Ding, für das ich meine Freunde irgendwie rekrutieren musste. Dann. Das war definitiv das erste Regelwerk, das ich gelesen habe, komplett durch. Und das erste, für das ich dann Spielleiter war. Also das auf jeden Fall. Und parallel dazu habe ich Rollmaster gespielt in einer Gruppe mit Jungs, die waren von einer anderen Schule in meiner Stadt. Die sind auf ein anderes Gymnasium gegangen und ich habe die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die kennengelernt habe. Ich glaube, damals hat man im Spieleladen so einen Zettel mit Telefonnummern hinterlassen. Ja. Es gab ja noch keine Handys, es gab kein Internet. Ja. Aber man hat entweder über die Schule oder über die Parallelklasse oder über Nachbarn mal was gehört. Der so und so ist auch ein Rollenspieler. Ja. Der interessiert sich auch für sowas. Und irgendjemand hat mir dann mal da eine Telefonnummer gegeben. Und die haben dann quasi auch in Erlangen gespielt, in einem anderen Stadtviertel. Und die gingen alle auf eine andere Schule, aber nicht so weit weg. Und die hatten immer Rollmaster und da durfte ich dann mitmachen und ich hatte immer den langweiligsten Charakter am Tisch. Das weiß ich auch noch. Ich habe irgendwie einen Rogue gekriegt als Charakterklasse. Es gab dann einen ganz starken Magier in der Gruppe und einen relativ starken Krieger und einen Mentalisten. Und dann wusste ich gar nicht, was ich so als Rogue machen konnte. Ja? Und die Runde lief dann aber doch recht lang, war auch lustig. Da haben wir uns immer freitags getroffen. Ja, manchmal freitags, manchmal samstags. Zuerst waren die auch auf Mittelerde, dieser Abenteuer. Also in diesem späteren Zeitalter von Mittelerde, wo da eben Rollmaster angesiedelt war. Und dann haben die auch in der Welt von Michael Moorcocks ewigen Helden gespielt. Also von Elric und von Hawkmoon. Mhm. Die kannten beide. Und ich hatte die damals noch nicht gelesen. Das hat dann noch einige Jahre gedauert, bis ich dann Moorcock gelesen habe. Aber ich wusste, dass es irgendwas Cooles. Ja? Und der dortige Spielleiter, der hat dann diese Charaktere und auch die Locations, die Orte da aus Moorcock-Romanen eingebaut. Zum Beispiel Tunnelorn, also so wie das große Rollenspielforum heißt, ja, Tarnelorn. Mhm. Das kommt ja von einer Stadt aus diesen Romanen vom ewigen Helden. Und habe ich dann so mitgespielt, so bis in die Abi-Zeit hinein. Dann ist das alles auseinandergegangen. Und wenn ich dann geleitet habe, das war dann mit anderen Leuten zusammen, auch in einer anderen Adresse, mit ein paar Leuten, die hauptsächlich übers Brettspiel kamen. Die kamen so über das herkömmliche Brettspiel und haben dann so nebenbei Pen und Paper angefangen. Einer macht das auch heute noch, den habe ich kürzlich mal im Zug getroffen abends, und der spielt auch immer noch auf Mittelerde mit Mers-Sachen, ja.
Schön.
Der ist immer noch dabei, jetzt mit über 50. Aber da habe ich dann eben eine Weile ElfQuest laufen lassen. Und dann kam immer mal wieder was dazu. Also am Anfang, also erst mit einer gewissen Vorlaufzeit, also weil ich ja ein großer Comic-Leser bin, ja, heute noch Comic-Sammler.
Ja.
Ich hab irrsinnig viele Comics, und ich habe auch noch meine Abonnements und so. Ich hab heute wieder an den Comicladen geschrieben. Ich habe hier auch, also direkt neben mir, da habe ich Stapel hier von Sachen, die ich sortieren wollte. Aber also auch schon in den frühen 90ern wollte ich unbedingt mal was mit Comic-Superhelden machen.
Mhm.
Und dann habe ich mal in einem Comic-Heft, also im amerikanischen Comic-Heft, eine Werbeanzeige gesehen. Damals waren in den Marvel- und DC-Heften so alle möglichen Werbeanzeigen drin. Einmal hatte da der Palladium-Verlag seine Werbung geschaltet. Palladium-Books. Das ist der Verlag, der zum Beispiel Rifts gemacht hat und Ninjas and Super Spies und Nightbane und etliche andere. Auch das Palladium Fantasy Roleplaying Game. Das war praktisch so der eigene Versuch, sowas zu machen wie AD&D. Genau, und die hatten ein Comic-Heldenbuch draußen. Ein eigenes Grundregelwerk, das hieß Heroes Unlimited. Und ich hatte mir vorher mal was gekauft für Marvel Superheroes. Und das war aber ein Abenteuer, und das Grundregelwerk dazu gab es nicht mehr. Also hatte ich dann praktisch ein Abenteuer oder eine Erweiterung für ein Regelbuch, das ich nicht kriegen konnte. Und praktisch so die nächstbeste Wahl war dann dieses Heroes Unlimited. Die Werbung klang auch richtig toll. Das habe ich dann 1993 bekommen, also wieder über diesen kleinen Nerdladen.
Mhm.
Und dann habe ich das Buch durchgeackert. Also damals lief das ja so, da habe ich die Bücher wirklich noch von der ersten bis zur letzten Seite durchgearbeitet, ja. Und habe mir Notizen gemacht und Sachen angestrichen und Wörter nachgeschlagen im Englisch-Wörterbuch. Und ich habe mich von früh bis spät dann mit diesem Buch auseinandergesetzt. Ja? Und an den Wochenenden und in den Ferien. Und dann hatte ich das irgendwann durch und gesagt, jetzt spielen wir mal in der Gegenwart mit Comic-Helden, mit Mutanten und Cyborgs und sowas. Ja? Und das war mit dem Regelbuch ganz gut möglich. Ich muss aber sagen, jetzt, Jahre später, würde ich für sowas nicht mehr unbedingt Heroes Unlimited verwenden. Dieses Regelbuch steckt eigentlich voller Logiklöcher, ja, und hat eigentlich viel zu viele Details und viel zu viele Vorschriften. Hat zum Beispiel Waffen und Zaubersprüche drin, die eigentlich aus dem Palladium Fantasy System stammen. Die haben sie dann einfach nochmal abgedruckt.
Mhm.
Aber natürlich kann man sagen, jetzt in einer übertriebenen Comic-Welt Da kann auch einer so den Doctor Strange oder sowas spielen und dann hat er halt einen Mantel und zaubert und macht dies und das. Ja, das Buch steht hier heute noch. Das habe ich hier in einem meiner Regale. Ich kann es von hier aus sehen. Das blaue Buch von Heroes Unlimited. Wir haben dann später mal in der Szene gesagt, es ist eigentlich mehr Heroes Limited anstatt Unlimited, weil dieses Buch alle möglichen Vorschriften macht. Ja, da musst du immer eine bestimmte Klasse wählen, um Zugang zu haben zu diversen Fähigkeiten. Du musst zum Beispiel auch unterschiedlich viele Erfahrungspunkte sammeln, um zu leveln. Ja? Also der Magier- oder Zauberer-Typ, der muss irgendwie anders Punkte erspielen oder mehr Punkte erspielen, bevor er levelt, als jetzt der Sportler oder der Supersoldat oder der Pilot. Und damals hat man versucht, also diese Comic-Archetypen auszudrücken als Klassen. Also so wie es D&D macht. Ja, da gab es praktisch den Zauberer, den Mutanten, den Psioniker, den Alien. Aber es war halt alles so ein bisschen seltsam. Also zum Beispiel war Alien eine Klasse, aber dann gab es wieder Alien-Zauberer oder Alien-Roboter oder Alien-Mutant. Also, es ist von einem anderen Planeten, aber es war dann nochmal unterteilt.
Ja.
Also man konnte sich was zusammenwürfeln, man konnte auch was variieren natürlich. Aber ich sag mal so, damals war ich ja noch viel jünger und ich hatte ja erst zwei Regelbücher gelesen. Ich hatte ja vorher nur das Elfquest gelesen. Und dann dieses zweite Regelbuch dann von einem anderen Verlag. Und dann wusste ich das nicht besser. Dann dachte ich, also so wie die das schreiben, so sieht halt ein Grundregelwerk aus. So gehört das. Ja. Und das war praktisch so meine Herangehensweise. Also wenn es in einem Buch erscheint, dann werden die was dabei gedacht haben. Ja?
Ja.
Und jetzt arbeite ich ja selber mit einem Verlag zusammen. Ja. Ich weiß natürlich jetzt, 30 Jahre später, dass das nicht unbedingt so läuft. Es kann auch was gedruckt sein und nicht stimmen. Ja?
Ja.
Aber wie gesagt, dann war das so mein Favorit. Wegen Comics, wegen Superhelden. Aber es hat dann auch nicht lang gedauert, bis ich mit den Regeln dann halt so unzufrieden war. Ja? Und ich war dann einfach noch ein paar Mal mehr in diesem Laden und habe dann festgestellt, dass der GURPS hatte. Also das Generic Universal Roleplaying System, das GURPS oder GURPS. Und das war dann so das erste Mal, dass ich Berührung hatte mit einem Universalsystem, also mit einem System, das sagt, du kaufst jetzt einmal das Buch, aber da steht alles drin, was du brauchst dann für alle möglichen Zeiten, Epochen und Genres und du kannst entschließen, ob du jetzt bei den alten Römern spielst oder im Wilden Westen oder in der fernen Zukunft auf einer Raumstation oder in der Gegenwart, ja, da wo du selber bist, ja, oder Gegenwart mit Magie oder Gegenwart mit komischen Fähigkeiten. Und da habe ich gesagt, ha, das ist jetzt die Patentlösung, das ist jetzt der nächste Schritt. Ja. Ein Universalregelsystem. Also es sind alles Schritte, die ich mal so mitgemacht habe. Aber alles keine heutigen Favoriten mehr von mir, aus verschiedenen Gründen. Ich habe es größtenteils noch. Ich habe auch viele Quellenbände zu GURPS. Die sind auch richtig gut. Aber du weißt ja, ich spiele heute nicht nach GURPS-Regeln. Und GURPS ist ja quasi auch so ein Wälzer mit relativ viel Mathematik. Ja, da kriegt man einfach ein Batzen Punkte, also so Standard waren damit 100 Punkte für einen neuen Charakter. Und dann musst du eigene Kapitel durchforsten und also erst relativ viel lesen, um zu wissen, was du dir für die 100 Punkte kaufen kannst. Und dann kannst du eben sagen, ich lege so und so viele Punkte in meine Geschicklichkeit und dann kriege ich das und das. Und ich lege so und so viele Punkte in Intelligenz, dann habe ich das. Und dann konnte man sich so Bonusfähigkeiten kaufen und seltene Fähigkeiten. Aber ich glaube, alles notwendige Schritte auf dem Weg und so alles Entwicklungsschritte, so dass das erste Mal, dass ich ein Punkteverteilungssystem verwendet habe und eines, das sagt, so ist es für alle Genres und für alle Zeiten. Genau, es war auch dann das erste Mal, dass ich dieses Konzept gelesen habe mit Vor- und Nachteilen. Das kennen ja vielleicht auch viele noch. Also, dass man immer ein Kapitel hatte über Vorteile und so schöne Zusatzfähigkeiten. Dass man zum Beispiel mit beiden Händen gleich gut schreiben kann oder gleich gut kämpfen kann. Die Beidhändigkeit. Ja.
Genau.
Oder man hat das perfekte Gehör oder das fotografische Gedächtnis und so. Das waren die Vorteile. Und dann gab es eben die Nachteile. Und das hat dann eben zu so seltsamen Charakteren geführt, also die dann ein Bein hatten und einen Arm oder nur auf einem Ohr gehört haben, so, damit sie dann wieder Bonusfähigkeiten bekommen. Und viele Leute haben dann auch so was relativ Normales genommen, wie Ehrlichkeit war auch ein Nachteil, dass man dann eben nicht lügen sollte als Charakter. Und dann gab es irgendwie für Ehrlichkeit schon wieder 10 Bonuspunkte, für die man sich was anderes kaufen konnte.
Ja.
Oder die Overconfidence, ja. Dass man sich mehr zumutet. Übermäßiges Selbstvertrauen.
Ja, genau.
Das hat auch wieder 10 Punkte gebracht. Ja. Da hatte ich dann gleich die Tendenz, dass ich dann praktisch so Heldentugenden genommen habe, ja, wie Ehrlichkeit, ja, oder unerschrocken, ja, oder kennt keine Furcht und so, also so Dinge, die ich sowieso von meinem Helden wollte, ja. Und dann habe ich dadurch die Punkte gehabt. Aber ich war ja meistens Spielleiter, das heißt also, ich musste ja bloß anderen erklären, wie ich die Charaktere gebaut habe.
Ja.
Ja.
Ja, sehr cool, sehr, sehr schön. So, das war Teil 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaltet nächste Woche dann wieder rein, wenn es heißt Hinter dem Charakterbogen mit Norbert Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören.